free audio post-production by Alphonic.com.
Ja, dann herzlich willkommen zum Podcast Klausurrelevant hier im Herzlich willkommen zum Podcast Klausurrelevant hier im Feld, kann man sagen. Wir sind nicht, Guido, zu Hause in deinem Büro in der FH, sondern wo sind wir hier eigentlich?
Wir sind in der Kreisekiste und das ist ein besonderer Ort, weil er steht für zirkulare Wertschöpfung. Verstehen, erfahren, umsetzen. Und tatsächlich haben wir sogar die Gründerin dieses Ortes auch mit an Bord, Laura, die uns diesen Ort geschaffen hat, zusammen mit vielen Studierenden, mit Anja Rosen von der MSE, mit den Studierenden der Architektur. Es geht darum, zirkuläre Wertschöpfung als Bildungsort hier zu implementieren. Und dementsprechend ist heute das Thema auch zirkuläre Wertschöpfung im Ernährungsbereich und da fällt als erstes Lebensmittelabfallvermeidung an.
Ah, okay, das wird nämlich das Thema unserer heutigen Folge sein. Und zwar, wenn man es ganz genau nimmt, weniger wegwerfen, mehr genießen. Welchen Beitrag leistet die richtige Lagerung im Haushalt dazu? Und wir sind nicht alleine hier, beziehungsweise auch nicht nur mit Laura, sondern wir haben ganz besondere Gäste hier auch noch heute da, nämlich das Team von Liebherr, von der Firma Liebherr. Und wenn ihr wollt, stellt euch doch gerade mal einfach kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr bei Liebherr und warum seid ihr heute gekommen? Vielleicht so ganz kurz.
Also mein Name ist Michael Sinnendinger, freue mich sehr, heute hier zu sein, von Liebherr Hausgeräte. Bin aus dem Bereich Unternehmenskommunikation, das heißt Pressearbeit, auch Nachhaltigkeitskommunikation, die gehören dazu. Und ich bin halt hier, um vielleicht ein bisschen näher zu bringen, also was so gute Lagerung im Kühlschrank ausmachen kann. Da gibt es ja schon ein paar Punkte vielleicht, die wir überraschend sagen können vielleicht auch.
Ja. Okay, spannend, danke.
Ich bin Thomas Oertel, bin auch von der Firma Liebherr und bin da seit über 30 Jahren auch mit Food beschäftigt und in meinem Bereich beschäftigen wir uns mit IP global, aber auch mit Food in dem Team, wo es um Grundlagenentwicklung geht. Und wir sind seit über 10 Jahren mit Guido im Austausch, Untersuchungen machen zu lassen, was die Lebensmittellagerung anbelangt. Und deswegen sind wir heute hier, weil wir gerade aktuell wieder eine Untersuchung zu Food Waste Vermeidung am Laufen haben bei euch an der FH.
Wow, spannend. 10 Jahre schon gibt es diese Kooperation. Wie ist es damals angefangen, Guido?
Ich würde, bevor ich dazu komme, noch unsere Lucy noch mit reinnehmen.
Absolut. Boot,
sozusagen, ja, weil wir haben hier eine ganz illustre Runde. Wir haben von der Fachhochschule diesmal noch eine zweite Expertin mit dabei, weil diese Studie, die wir jetzt aktuell mit Liebherr durchführen, sehr viel mit dem Thema Lebensmittelsicherheit zu tun. Und Lucy, wenn du dich kurz vorstellen möchtest.
Klar, also ich bin Lucy Bock. Ich bin Professorin für Lebensmittelsicherheit an der FH. Und für dieses Projekt haben wir unser mikrobiologisches Wissen rausgeholt und das eben die Lagerung von Lebensmitteln in Kühlschränken aus der mikrobiologischen Sicht betrachtet.
Und das ergänzt sich ganz gut, weil diese Kooperation mit der Firma Liebherr vor 10 Jahren hat angefangen. Wir vom Institut für nachhaltige Ernährung waren uns eigentlich sicher gewesen, über Lagerung im Haushalt gibt es schon ganz viel Information, ganz viel wissenschaftliche Daten und man weiß es eigentlich schon, wie Lebensmittel gelagert werden. In den 70er Jahren wurde sehr viel dazu untersucht, aber nur bei 7 Grad. Plus im Kühlschrank und bei minus 18 Grad. Und was wir tatsächlich für mich auch überraschend übersehen haben, ist, dass die Welt sich weiterentwickelt hat. Es gab neue Technologien, das habe ich gelernt von der Firma Liebherr. Es gibt Temperaturen dazwischen. Es gibt jetzt Single-Haushalte. Es gibt andere Lebensmittel, weil Globalisierung sich getan hat. Es gibt den Single-Haushalt. Es gibt aber keinen Kartoffelkeller mehr, wo man irgendwas lagern kann. Und all diese Dinge, die sich in diesen 30 Jahren, 40 Jahren verändert haben, führt dazu, dass wir es zum Anlass genommen haben, auch wissenschaftlich mal wieder genauer hinzuschauen, welche praktischen Auswirkungen Temperatur und Kühlung und Lagerung von Lebensmitteln im Haushalt haben, auch unter der Prämisse, dass plötzlich das Thema Lebensmittelabfall so prominent geworden ist. Taste the Waste, der Film, der 2010 in die Kinos gekommen ist von Valentin Thurn, der gezeigt hat, die irren Berge an Lebensmitteln, die dann weggeworfen werden, haben auch im Institut für nachhaltige Ernährung dazu geführt, dass wir uns mehr mit dem Thema beschäftigen. Und da Verhalten das eine ist, Technologie das andere ist, war das eine super Kombination, diese Kooperation damals schon zu starten. Und bis heute finden wir immer wieder neue Erkenntnisse, die auch für euch zu Hause, wie ihr es jetzt hört, bestimmt das eine oder andere Spannende noch bringen wird.
Und wie ist es für euch von der Seite Liebherr? Was ist für euch das Attraktive, mit einer Hochschule wie der FH Münster zusammenzuarbeiten? Vielleicht auch nochmal in die Rückschau geguckt. Warum habt ihr damals gesagt, okay, das ist irgendwie wichtig, vielleicht um etwas auszulagern, um die eigene Forschung im Prinzip nochmal so ein bisschen auf externe Beine zu stellen? Was war da für euch wichtig?
Für uns ist es immer total wichtig, externen Input zu bekommen. Weil wenn man immer nur im eigenen Saft gart, kommt man nicht weiter. Ihr seid immer am Puls der Zeit, was Wissenschaft anbelangt. Und wir haben dann immer wieder in unregelmäßigen Abständen neue Untersuchungen angestoßen. Eine, wo sehr spannend war, war zum Beispiel, ob wir mit Unterkühlung von Lebensmitteln irgendeinen positiven Effekt erzielen könnten. Wie zum Beispiel Rosenkohl, der ja irgendwie erst geerntet wird, wenn er einmal gefroren war, könnte man sowas vielleicht in einem Kühlschrank erzeugen. Und das haben wir bei euch untersuchen lassen. Und es war natürlich toll, ihr konntet Studenten da einbinden und hattet da einfach noch mehr Expertise wie wir, um das zu untersuchen. Und da haben wir viel ausgelernt. Es ist zwar kein Produkt ausgeworden, aber dennoch haben wir viel gelernt und für die Zukunft wieder ein Stück weitergekommen. Und so war es mit jeder Untersuchung.
Mhm. Toll. Schön, dass ihr das damals initial erkannt habt, dass das irgendwie fruchtbar miteinander sein kann und das auch so aufrechterhalten habt. Ne? Weil da gehören ja immer auch Menschen dazu, die sich kennen auf beiden Seiten und halt gern.
Ja. Das ist der Dreh- und Angelpunkt von Kooperation auch für uns und auch in dieser Kooperation speziell, weil wir kennen uns jetzt wirklich die 10 Jahre und die Kontinuität in Kooperationen ist auch ein Wert an sich schon, weil dadurch einfach Vertrauen wächst und auch Verständnis füreinander und man sehr schnell Perspektiven wechseln kann, was auch in diesem Thema zirkuläre Wertschöpfung immer wieder notwendig ist, dass man auch anders denkt, mal von dem Lebensmittel und von der Lagerung aus oder dass man also überlegt, was kann man noch daraus machen und unter welchen Bedingungen wird das denn in Zukunft auch sich verändern, was wir mit Lebensmitteln tun.
Ja. Ich möchte noch ergänzen, eure externe Darstellung ist auch was für uns sehr wertvoll ist. Ihr habt einen Namen, Guido ist sehr präsent in der Öffentlichkeit und vor 10 Jahren kam der initiale Impuls daher, weil eine Abschlussarbeit von einer Studentin war über Brotlagerung. Und Brotlagerung ist immer so ein heikles Thema, nicht den Kühlschrank, wegen Altbacken und so. Und das war die öffentliche Veröffentlichung dieser Arbeit, hat den Kontakt hergestellt. Wir haben dich angerufen, haben darüber gesprochen und den Besuch ausgemacht. Dadurch ist das entstanden, weil ihr auch nach außen geht. Und es hilft uns natürlich auch, wenn wir jetzt wieder eine Untersuchung machen, wenn da dann FH Münster drunter steht. Das ist was, wo auch einen zusätzlichen Wert hat. Unabhängig, dass es eine Hochschule ist, sondern eine mit Renommee und Außenwirkung.
Es gibt auch andere Hochschulen, ich weiß. Aber das ist gar kein Problem. Nee, es ist ja wirklich so, dass die Vielfalt und wir in der Kooperation einfach auch dieses Praxis und Wissenschaft zusammenbringen. Das ist Fachhochschule. Ja, und dementsprechend ja genau so gelebt.
Ja. So, Lucy, deine Rolle ist ja so ein bisschen generell Professur für Mikrobiologie und ja Lebensmittelsicherheit oder Hygiene. Was ist denn zum Beispiel aus deiner Sicht für Verbraucherinnen und Verbraucher am wichtigsten, wenn sie auf das Thema Lebensmittelsicherheit gucken? Was wird vielleicht häufig unterschätzt auch?
Ja, also aus der mikrobiologischen Sicht würde ich sagen, ist immer das Wichtigste eigentlich kühlen, kühlen, kühlen. Mhm. Denn was wir eigentlich wollen, ist die Mikroben zu unterdrücken, also das Wachstum von den Mikroben. Und die haben es nun mal gerne warm. Vor allem die Pathogenen, die sind natürlich perfekt dafür ausgerichtet, bei unserer Körpertemperatur zu wachsen, deswegen Pathogene. Das heißt, je weiter weg wir von der Körpertemperatur kommen, desto besser, also je kühler, desto besser. Dann sind noch Sachen wie Feuchtigkeit oder auch die Nährstoffe natürlich wichtig. Das heißt, verschiedene Lebensmittel werden verschiedenen Bakterien gut schmecken, sage ich mal, so dass eben verschiedene Lebensmittel unterschiedlich kontaminiert werden. Und das Kühlen ist eben da am wichtigsten. Und ich denke deswegen auch haltbar, also Sachen haltbar zu machen, lagern, das ist das Kühlen eigentlich am wichtigsten. Mhm.
Du hast eben kurz einen Fachbegriff erwähnt, den wir vielleicht nochmal oder den du vielleicht nochmal erklären könntest. Pathogene, was bedeutet das?
Das sind also die Mikroben, die uns auch krank machen. Also es gibt Verderbniskeime, die oft ist es zum Beispiel Schimmelpilze, die sehen wir, die kennen wir, dann schmeckt es uns nicht mehr, dann wollen wir es auch vielleicht nicht mehr essen, weil es einfach eklig ist, eklig riecht oder ähnliches. Das sind nicht immer Pathogene, also manchmal auch, aber die machen uns nicht unbedingt direkt krank. Aber Pathogene sind eben die, die uns auch wirklich dann krank machen. E. coli haben wir von gehört. Es gibt E. coli, die wir alle in uns tragen, die wir auch brauchen, um gesund zu sein und zu verdauen. Aber manche von denen können eben Toxine produzieren zum Beispiel, die uns dann sehr krank machen können. Mhm.
Dazu vielleicht eine Anekdote von meiner Seite. Ich war ja auch mal Student an der FH Münster und tatsächlich war mein Lieblingspraktikum in der Mikrobiologie. Und was wir damals mit nach Hause bekommen haben, waren Agarplatten zum Abklatschen von unseren Kühlschränken, von den Kühlschrankoberflächen und einen kleinen Tupfer, der wie so ein Q-Tip aussieht, mit dem wir dieses Abtropfloch hinten an der Wand vom Kühlschrank im Prinzip einmal auch abgestrichen haben. Und das haben wir dann selber analysiert. Was wir da auf den Platten gesehen haben, das wollten wir nicht wissen.
Und das andere, was man auch gut machen kann, ist mal gucken, wie kühl ist denn überhaupt mein Kühlschrank?
Ja.
Vor allem so in der WG, wenn der ganz vollgepackt ist, kannst du auch mal Glas Wasser oben hinstellen, unten hinstellen, so über Nacht lassen, damit das Wasser direkt die Temperatur hat und dann die Temperatur vom Wasser messen.
Mhm.
Und da haben auch viele von unseren Studierenden eine negative Überraschung, glaube ich, und haben nochmal ihr Kühlschrank ein bisschen eingestellt. Mhm. Und da hält dann vielleicht einiges ein bisschen länger.
Ja. Ja, und gerade für unsere Studierenden selber aus meiner Perspektive von damals ist es ja so, der Kühlschrank gehört dann meistens in der WG nicht alleine, sondern da sind vielleicht 3-4 unterschiedliche Parteien, die es dann auch unterschiedlich mit der Hygiene ernst nehmen. So, ne? Und wenn meine Sachen neben dem schimmligen Weißkohl liegen oder sonst was, dann habe ich Pech.
Oder wenn es schön durchtropft von dem oben drüber.
Ja.
Eine schöne Kreuzkontamination.
Also vielleicht für euch so als kleine Anregung, neues Produkt für WGs von lieb her vielleicht, so ne, mit noch weiter abgetrennteren Fächern oder so. Als fixe Idee. Michael, wie ist es denn, du hast ja auch viel Kundenkontakt oder Kontakt mit Handelspartnern vielleicht auch. Welches Thema rund um Frische und Haltbarkeit sorgt da regelmäßig vielleicht sogar für Überraschung?
Ich denke tatsächlich so der Punkt, dass die Wirkung der Lagerung auf die Haltbarkeit wirklich im Geschäft tut. Mhm. Klar, das Verständnis da ist von Temperatur und von Luftfeuchtigkeit, ist das schon nicht so in der Tiefe verbreitet, aber was man da noch rauskitzeln kann aus anderen Tagen mit der richtigen Frische-Technologie, wir haben vorher schon ein paar Beispiele gehört, für mich ist es ein Salat, ist so ein ganz schönes Beispiel, wenn man das dann bei der optimalen Temperatur, bei der optimalen Luftfeuchtigkeit dann lagert, da sind nochmal 10, 11, 12 Tage mehr drin. Mhm. Und das überrascht dann schon tatsächlich. Ja. Da gibt es auch noch extremere Beispiele, aber ich glaube, das ist so ein ganz gutes Beispiel, um so ein Gefühl zu bekommen, was dann möglich ist, wenn man richtig lagert.
Ja. Was mir mal aufgefallen war, ich war mal auf einer Küchen- und Bädermesse in Las Vegas. Das war jetzt nicht, weil es mich interessiert hätte, sondern ich war da für ein Unternehmen, damals für Mieder, da wegen Thema Kaffee. Ne? Ich sollte da Kaffee machen auf dem Vollautomat. So, nun bin ich da aber mal durch die Stände gegangen, habe mir Kühlschränke angeguckt. In der USA ist ja wirklich alles gigantisch und vor allem auch der Kühlschrank. Also ich würde fast sagen, die Kühlschränke dort waren wie ein Kühlhaus, so groß. Also da konnte man fast reinlaufen. Jetzt frage ich mich da, habt ihr das auch? Also habt ihr auch solche Kundengruppen oder Anfragen, die halt einfach möglichst groß alles haben wollen Und wenn, ist bei mir dann immer die Frage, was soll denn da alles rein? Ne? Wie groß muss die Familie sein, dass man überhaupt so ein Gerät braucht? Und was ist dann auch eben mit der Verderbnis dann? So, und dann macht das Sinn, überhaupt solche großen Geräte zu haben?
Ja, das erleben wir schon natürlich, dass wir in Regionen, da werden natürlich anderes Einkaufsverhalten haben und andere Lebenssituationen haben. Ich glaube, Sie können ja korrigieren halt, aber in den USA natürlich dann noch größere Einkäufe stattfinden und auch die Geräte, die wir dort auch rausliefern, auch entsprechend ausgelegt sind. Nur Lidgeräte zum Beispiel, die dann auch mehr Volumen haben, auch einen größeren Kompressor halt, um das Ganze dann noch zu verarbeiten.
Es ist aber klar auch, jedes Land ist anders und das ist irgendwie kulturell geprägt und man kann es nicht unbedingt logisch erklären. In Brasilien zum Beispiel sind quasi alle Kühlschränke eine Kühl-Gefrier-Kombination mit immer dem Gefrierteil oben, was ergonomisch für einen Mitteleuropäer und einen Deutschen irgendwie widersinnig ist. Natürlich mache ich das Gefrierfach unten, aber das hat keiner der Hersteller hingebracht, die Kultur dort umzupolen. Und so ist es in den USA auch. Die haben einfach doppeltürige Geräte, die größer sind. Ich weiß jetzt auch nicht, das ist irgendwie kulturell entstanden und der Markt fordert es. Und dann muss man eben den Marktanforderungen folgen. Und ja, wir haben genauso große Kühlschränke. Und da geht es nicht darum zu begründen, warum das jetzt vielleicht aus Lebensmittellagersicht nicht sinnvoll ist oder doch. Die Kultur fordert es, der Markt fordert es, dann wird man dem folgen. Wir versuchen dann natürlich dann unsere Technologien im Einzelnen einzubekommen, aber die Geometrien und was die brauchen, das muss man anpassen. Zum Beispiel Gallonenabsteller. Der untere Türabsteller ist eben so tief, dass nicht eine 2-Liter Cola-Flasche hinpasst, sondern dass eine Gallone Milch oder Saft oder was auch immer hinpasst.
Ja.
Feuchte man bei uns nicht, aber es ist halt so.
Ja. Okay, also bewegt man sich schon auch immer in einem Spannungsfeld auf der einen Seite, wie können wir das Lebensmittel möglichst lange haltbar im Kühlschrank machen und sicher, aber auch, was will der Kunde eigentlich und wenn er das gar nicht will, sondern andere Dimensionen, dann muss man irgendwie versuchen, beide Wege so nah aneinander irgendwie zu balancieren. Ja. Okay, Guido. Lass uns dann nochmal weiter in unser Thema eintauchen. Es gibt auch über Lebensmittelabfallvermeidung und mehr Genuss. Aber vorher müssen wir dann vielleicht noch erstmal über Frische sprechen. Ja, was ist dieser frische Begriff eigentlich? Wir haben auch tatsächlich ja sogar schon mal eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht. Also wer es nochmal richtig genau nachhören will, kann da nochmal reinhören. Aber vielleicht hier kurz gesagt, was ist aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich Frische?
Ja, also Frische ist gar nicht so einfach zu definieren, obwohl es den Begriff frisch in der Werbung überall gibt, es wirbt keiner mit, bei mir kriegst du das zweitfrischeste Lebensmittel, ja, also es ist immer das Frischeste und wenn man Verbraucherumfragen macht, was ihnen wichtig ist beim Lebensmitteleinkauf, gesunde Lebensmittel, günstige Lebensmittel, lecker schmeckende Lebensmittel, aber auch frische Lebensmittel, das kommt unter den Top 5, kommt das Adjektiv frisch, also in der Regel auch immer vor. Trotzdem haben wir mal genauer hingeschaut, weil die Verbraucher haben sich verändert und weiterentwickelt. Und man kann heute zwei Gruppen von Verbrauchern einsortieren. Die einen, die unter frisch die sogenannte Prozessqualität verstehen. Das heißt also frisch vom Baum als Qualität verstehen. Und da spielt eine sehr große Rolle, dass die Verbraucher selbst kochen, einen eigenen Garten haben und dann verstehen, dass es also darum geht, eine Prozessqualität auch zu beschreiben. Andere, die diese Möglichkeit des eigenen Anbaus nicht haben und keinen Zugang zu Rohstoffen zu Hause haben und das auch von zu Hause nicht kennen, sondern wirklich Lebensmittel nur aus dem Supermarkt kennen, die gehen nur über die Produktqualität Optik. Das heißt, wenn es schön aussieht, ist es frisch. Und jetzt ist Natur natürlich nicht immer nur hübsch. Man kann auch mal picklig sein, kann auch mal krumm sein oder so. Und eine fatale Geschichte dabei ist, bei diesem Art von frische Begriff ist, dass viele Lebensmittel es gar nicht in die Regale schaffen, weil sie das Modelcasting nicht überstehen und dann schon vorher aussortiert werden. Und viele Lebensmittel, selbst Obst, mittlerweile verpackt ist, sodass ich als Verbraucherin gar nicht mehr riechen kann, wie denn ein frisches Lebensmittel überhaupt riechen muss und dann auch meinen Sinn nicht mehr vertraue und nur noch über die Optik gehe und wenn dann die kleinste Unebenheit irgendwie am Obst ist, wird das Ganze schon nicht mehr gekauft oder zu Hause sofort weggeworfen. Also die Wertschätzung von Lebensmitteln, das Verständnis für Lebensmittel, für Frische auch, dass es nicht nur Optik ist, sondern dass auch ein Apfel mit Schorf super lecker schmecken kann, alle Inhaltsstoffe haben kann, die der Körper braucht oder die dieser Apfel dann mitgibt. Dieses Verständnis, das geht tatsächlich in der Gesellschaft verloren und damit aber auch, wie ich es lagern muss. Also auch das ist von der Oma nicht mehr an die Mutter und an die Tochter weitergegeben, sondern hier sehen wir auch eine Erosion, einen Verfall sozusagen des Know-hows. Und da bin ich immer wieder im Gespräch mit entweder mit Lucy oder auch hier mit den Kollegen von Liebherr dann immer gespannt, wie fangen wir das auf? Also was für Marketing-Tools oder Kommunikationsmöglichkeiten gibt es da zu unterstützen, weil wir haben die Technologie zur Verfügung und wir lernen immer mehr, wie gut die Technologie ist, genau das Grad Temperatur zu treffen, dass das Lebensmittel braucht, um optimal gelagert zu werden. Aber auf der anderen Seite müssen natürlich die Verbraucherinnen auch mitmachen und das auch tun. Und dementsprechend, das Thema frisch ist immer noch absolut präsent. Und leider aber sehr unterschiedlich in dem Verständnis. Also,
vielleicht noch ergänzend, frisch kann ja auch, wir können ja auch über erfrischend reden. Ich meine, vielleicht kennt das jeder von zu Hause, ein Sprudelwasser ungekühlt und eins aus dem Kühlschrank, wo es schön beschlagen ist schon. Ne? Das ist was ganz anderes von der Geschmacksqualität und auch vielleicht von dem Effekt, den ich mir erhoffe. Ich habe einen heißen Tag und ich brauche jetzt mal was richtig Knallkaltes.
Ne? Ja.
Ne? Kannst du mir zustimmen? Sehr gut. Lucy, was würden jetzt, stellen wir uns mal verschiedene frische Lebensmittel vor und jetzt können wir mal gucken, was kommt bei dir in den Kopf, wenn du darüber nachdenkst, gibt es Lebensmittel, die besonders empfindlich gegenüber falscher Lagerung sind?
Ja, da denken wir auf jeden Fall sofort natürlich an Lebensmittel, die feucht sind und Lebensmittel, die auch voller Nährstoffe sind, die Bakterien leicht verdauen können, sage ich mal. Das ist meistens Fleisch und Fisch, sind eben schön feucht und die haben Nährstoffe, die leicht zugänglich sind. Im Gegensatz zu vielem Obst oder Gemüse, die haben oft noch eine natürliche Schutzschicht. Mhm. Erst die Apfelpelle zum Beispiel außen drum, die beschützt es natürlich auch vor Bakterienbefall und allem. Das heißt, wenn das aber einmal angeschnitten worden ist, eine Erdbeere zerditscht worden ist oder so, die wird dann natürlich anfälliger für Verderb durch Mikroorganismen. Daher.
Alles die Fragen?
Ja, doch, sehr gut. Wie wirken sich jetzt zum Beispiel dann falsche Temperaturen auf die Haltbarkeit aus oder vielleicht auch eine Feuchtigkeit, die nicht ganz richtig eingestellt ist?
Ja, da gibt es auch nochmal große Unterschiede. Also wir hatten ja vorhin einmal Schimmel angesprochen. Also zum Beispiel würde man sich bei Fleisch oder Fisch, kann man sich, glaube ich, wenig Schimmel vorstellen. Bei der Erdbeere ist das wahrscheinlich das Erste, was man so sieht und woran man denkt. Das heißt, jedes Lebensmittel hat ganz andere Bedingungen, unter denen es gelagert werden muss. Fisch zum Beispiel, auch durch nicht nur mikrobiologischen Verderb, sondern auch dadurch, dass da noch Enzyme aktiv sind und also biochemische Verderbnis. Da möchte man eben, dass die Enzyme, die der Mikroben und auch die noch in den Zellen sind, möglichst verlangsamt werden. Das heißt, die können richtig kalt gelagert werden. Aber wenn man zum Beispiel einen Salat hat, der wird eben sensorisch durch diese Kälte angegriffen, so dass es eben sehr schlapp macht oder dass er eben nicht mehr so lecker ist anzusehen. Das heißt also in anderen Worten, Fisch kann man sehr kalt lagern, Fleisch auch kalt, kommt es auch ein bisschen noch an. Zum Beispiel Hühnchen müsste man eigentlich kühler halten, weil das andere Mikroben sind, die darauf oft wachsen als auf anderem Fleisch. Aber dann Gemüse, Obst braucht man oft gar nicht so kalt lagern. Das heißt also eigentlich muss man, es gibt ja jetzt Kühlschränke, die diese verschiedenen Fächer alle haben. Man muss ein bisschen dann wissen, verschiedene Lebensmittel brauchen eben andere Lagerbedingungen, um perfekt frisch zu bleiben.
Also braucht es da vielleicht an der Stelle so für den Verbraucher zu Hause, ne, irgendwie so ein bisschen Unterstützung. Wer sagt mir denn, wo stecke ich was rein? Ne? Wie kann man sowas lösen? Vielleicht über Piktogramme oder sonstige, vielleicht Formen im Kühlschrank, die schon einem sagen, okay, das sieht so aus, als müsste ich da eine Flasche hinlegen oder das sieht so aus, als kommt da eine Möhre rein oder so. Ne? Ist da, habt ihr auch solche Sachen, also so sagen wir mal, vielleicht auch die Erziehung, wenn man so will, unter Anführungsstrichen der Verbraucher so bei der Entwicklung so im Kopf?
Also das ist natürlich seit Jahrzehnten ein Thema. die Technik auf der einen Seite, die versuchen wir ständig zu perfektionieren, aber der Kunde muss sie verstehen.
Ja.
Er muss die Technik vom Kühlschrank verstehen, er muss die Lebensmittel verstehen. Also er muss quasi die Kompetenzen von Guido und Lucy in sich tragen, müsste er theoretisch wissen und es dann auch in der Eile des Alltags anwenden. Und da kennen wir alle den Alltag in der Familie. Man hat eingekauft, in der Küche steht alles auf der Arbeitsplatte, 5 Kilo neue Lebensmittel und was passiert dann? Der vielleicht nicht so Wissende von der Familie räumt es ein und er stellt es dahin, wo Platz ist. Selbst wenn man Regeln ausgemacht hat und gesagt hat, die Gurke gehört aber nicht in diese Schublade, weil da hat es 0 Grad, die macht bitte immer oben hin. Erklär das mal deinen Kindern. Da ist Erziehung natürlich ein Weg, aber das funktioniert halt leider nicht so wirklich. Und in dieser Herausforderung leben wir die ganze Zeit und wir versuchen natürlich auch da kommunikativ was zu machen. Es gibt eine App, wo man das nachschauen kann. Aber wer schaut, wenn die 5 Kilo auf der Arbeitsfläche stehen, mit der App nach, wo das hingehört? Die Kinder sowieso nicht. Und als Erwachsener, ehrlich gesagt, gut, ich weiß es jetzt, aber viele wissen es nicht, dass die Gurke da nicht rein darf. Und dann passiert es halt. Und in der Challenge sind wir immer, und da sind wir wirklich offen für jeden Input, wie wir das besser machen könnten. Man müsste das schon Bildung im Kindergarten, in der Schule, Apps, wie auch immer. Aber die finale, perfekte Lösung haben wir noch nicht gefunden.
Ich glaub,
bei mir geht auch immer wieder mal was. Vergisst man hinten und dann war die Schale Erdbeeren vergessen unterm Salat, weil da noch eine stand. Wir suchen nach der perfekten Lösung.
Also so der Anspruch ist schon ein bisschen so weiter, wir möchten nicht die Technologie in der Tiefe erklären. Also keiner will, also meiste Verbraucher wollen jetzt nicht wissen, wie was so Sensoren funktioniert oder jetzt Technologie im Hintergrund abläuft. Aber ich glaube, das ist eher so der Anspruch, so diesen Mehrwert auch zu transportieren. Also was passiert, wenn du halt Obst und Gemüse in ein Biofresh-Fach hineinlegst? Oder wenn du jetzt Fisch, wir sagen davon, und Fleisch dann in auch ein spezielles Fach hineinlegst, was passiert da? Also was für wie viele Tage kriegst du da noch raus im Prinzip? Und das muss halt auch, vieles muss halt der Kühlschrank selber abfangen. Also wir haben gerade über Kommunikation gesprochen, halt gibt auch einen Blog, den wir haben, in dem wir darüber halt auch reden, halt, was kannst du tun, um dann die Haltbarkeit zu verlängern. Aber schlussendlich, der Kühlschrank selber muss auch ersichtlich also sein, wo packe ich denn was rein? Und da sind wir auch dran, wirklich dran zu arbeiten, da, um das entsprechend auszuzeigen.
Und ein Element ist jetzt auch den Versuch oder die Untersuchung, die wir jetzt gerade wieder machen und ja auch fotografisch dokumentieren. Und das soll natürlich auch rauskommen, wenn du ein preisgünstigeres Gerät kaufst und den Salat da reinpackst, dann hält der halt 4 Tage, 5 Tage. Und wenn du das höherwertige Produkt kaufst und da ins richtige Fach tust, dann hält er halt mit 12 Tage länger. Und das mit Bildern darstellen. Aber hat es der Kunde dann vor Augen, wenn er seinen Einkauf auf der Küchenplatte hat?
Ja. Und vor allem, was bin ich für ein Kunde? Mache ich einen Wocheneinkauf und kaufe wirklich alles für die ganze Woche und es muss dann sicher so lange halten? Oder kaufe ich halt alle 2 Tage ein, denn das ist mir eigentlich egal, wo ich es hinlege, weil ich esse es eh vorher auf.
Dann brauchst du diese Flexibilität gar nicht.
Ja. Ja gut, aber Thomas, du hattest eben nochmal angesprochen, den Test oder die Kooperation, was jetzt gerade stattfindet. Da haben wir auch verschiedene Aspekte auf der FH-Seite, die Lucy und Guido, ihr mit euren jeweiligen Teams auch und mit Studierenden zusammen unter der Lupe habt. Und da haben wir ja das Thema Mikrobiologie auf der einen Seite und Sensoriktest. Warum ist das beides in Einheit so wichtig für diesen Versuchsaufbau?
Ja, also start mal. Also das sind 2 wesentliche Parameter von Lebensmittelqualität, wo Sicherheit und Genuss sozusagen sich treffen. Und das sind Grundlagen auch nachhaltigen Handels, nachhaltiger Ernährung. es muss schmecken und auf der anderen Seite muss es aber auch uns gut tun, gesund sein, sicher sein. Und diese beiden Dinge zusammen ergeben das Gesamtbild sozusagen. Lucy hat vorhin schon sehr schön gesagt, es gibt Lebensmittel, die bei einer perfekten Temperatur gelagert werden müssen, um sie möglichst lange haltbar zu machen, um Mikroorganismen zu unterdrücken und Wachstum zu unterdrücken und ähnliches. Aber es gibt manchmal auch Temperaturen, wo die Sensorik dem widerspricht und wo beides sozusagen in die Waagschale geworfen werden muss, um die optimale Lagerung dann am Ende auch hinzubekommen. Also ich kann einen Salat nicht beliebig tief lagern, der lebt, der Salat, der braucht gerade die Temperatur, dass er noch einigermaßen am Leben ist sozusagen, noch nicht stirbt, weil dann wird er welk, das ist also zu niedrig gelagert sozusagen. Er darf aber nicht auch zu warm gelagert werden, weil dann seine biochemischen Prozesse, die Lebensprozesse zu schnell ablaufen und er dann auch irgendwann welk wird. Also gerade so dazwischen ist optimal und sind diese beiden Dinge, spielen da eine Rolle. Und es ist auch so, dass manchmal die Sensorik als erstes einem sagt, der Geruch ist komisch. Das scheint nicht mehr in Ordnung zu sein. Aber es gibt auch wirklich Lebensmittel, wie zum Beispiel beim Fisch oder bei anderen Produkten, wo wir erst die Mikrobiologie haben und wir es noch gar nicht riechen. Und trotzdem ist er schon nicht mehr genießbar. Dementsprechend ist der Austausch zwischen uns beiden bei vielen Projekten, wo es um Haltbarkeit geht, um MAD, also Mindesthaltbarkeit, um Lebensmittelabfallvermeidung, Optimierung und so weiter, spielen diese beiden Wissenschaftsperspektiven eine zentrale Rolle sozusagen.
Mhm. Ja, ich würde auch sagen, also wie du schon sagst, ist oft so, dass die Sensorik erst anschlägt, aber manchen Lebensmitteln eben die Mikrobiologie, manche Bakterien kann man gar nicht unbedingt riechen oder sehen, also zumindest am Anfang, am Ende auf jeden Fall. aber am Anfang könnte es schon, vor allem bei Fleisch oder Hähnchenfleisch vor allem, könnte man auch sagen, dass da schon Gefahren entstehen, bevor eben man es sensorisch merken kann, also schmecken, riechen, sehen. Von daher geht es eigentlich gut.
Hat den Tag, dass wir es aus beiden Perspektiven
lernen. Toll. Ja, interdisziplinäres Projekt, was hier gerade läuft als Kooperation mit euch von Liebherr. Super spannend. Ich glaube auch die Studierenden, die da durchaus hier und da mal teilhaben, können da auch enorm von mitnehmen, weil ich finde gerade immer, wenn man dann direkt mit einem Wirtschaftspartner zusammen dort arbeitet, ist es nochmal eine ganz andere Art der Selbstwirksamkeit, die man auch bei den Studierenden dann erzeugen kann, ne? durch solche Sachen.
Und spannend war jetzt auch bei dem Projekt gewesen, es hat ja bei den heißen Tagen gestartet. Wir sind also genau in diese Veränderung des Klimas auch reingelaufen, wo wir gemerkt haben, dass die Studienbedingungen ganz anders sind, wenn ich plötzlich an einem Tag starte mit so einer Studie, wo es 36 Grad draußen hat. Und überraschend war für mich auch wieder gewesen, gestern kam der neue Newsletter des Bundeszentrums für Ernährung, BZFE, und da stand also drin, an heißen Tagen ist es vielleicht sogar mittlerweile notwendig, dass wir Brot in den Kühlschrank tun. Also das, was Thomas vorhin gesagt hat, mit altbacken werden und auf keinen Fall Brot bei 7 Grad Celsius im Kühlschrank entweder einfrieren oder bei Raumtemperatur, das ist eigentlich das Beste, was man mit Brot machen kann. Mittlerweile haben wir Klimabedingungen, die, wenn ich in der Wohnung 37 Grad habe, dass ich dann tatsächlich meiner Mutter auch empfehle, pack dein Brot in den Kühlschrank. Die nächsten 3 Tage wird es so heiß, dass das eigentlich mit der Mikrobiologie viel zu schnell jetzt losläuft. Und das sind jetzt auch spannende Entwicklungen, wo ich sehr gespannt bin, wie in Zukunft Technologie und Verhalten und unsere Umwelt und Umgebung darauf reagieren, wie wir darauf reagieren als Menschen, als Gesellschaft.
Ja, top. Steilvorlage für mich an euch von Liebherr. Wie sieht denn für euch die Zukunft der Lebensmittelaufbewahrung im Haushalt aus? Gerade auch vielleicht mit dem Spannungsfeld, es wird immer heißer. Wir haben andere Themen, die dann noch so auf uns warten. Was meint ihr?
Wir versuchen natürlich auf die Entwicklungen, die in der Umwelt sind. Das ist das Klima, die veränderten Verbraucherverhalten, auch Krisen auf der Welt zu reagieren. Aber es ist schwierig, da jetzt wirklich die Zukunft vorherzusagen. Wir reagieren natürlich insofern drauf, dass wir sowohl die Kundengruppen, die sich das leisten können, die High-End-Produkte kaufen können, wo man eben auch ein Biofrischfach hat und bei klimatisch extremen Bedingungen immer noch optimal lagern kann. Aber auch für Kundengruppen, die zunehmend auch größer werden, die sozial schwach sind, die brauchen natürlich auch einen Kühlschrank, der leistbar ist und dennoch einen guten Grad an Haltbarkeit bietet, der natürlich nicht das High-End-Feature hat. Das versuchen wir immer zu erfüllen. Und da geben die Kunden vor, was benötigt wird. Und das Thema mit dem Klima, das ist natürlich so, aber ein gegenläufiger Trend ist, immer mehr Leute kaufen mit dem heißen Klima eine Klimaanlage. Vielleicht wird es in 10 Jahren so sein, das Klima wird wärmer, aber womöglich wird die Küchendurchschnittstemperatur bei den wohlhabenderen Menschen vielleicht sogar sinken, weil dann jeder eine Klimaanlage hat. Und solche Dinge vorherzusehen, ist extrem schwierig. Das wird die Gesellschaft und es ist vielleicht auch in Spanien vielleicht früher wie in Deutschland und in den USA nochmal anders, muss man sehen. Und wir versuchen da immer kurzfristig zu reagieren, sodass wir für die Nachhaltigkeit, für die Kunden, aber natürlich auch für uns den optimalen Weg finden. Und die Zukunft vorhersagen ist echt schwierig. Wir versuchen sie zu gestalten. Mhm.
Ich habe noch einen Punkt, den noch Guido am Anfang gebracht hat. Wir haben eine andere Situation wie vor 20, 30, 40 Jahren. Also immer vielfältigere Lebenssituationen. Und ich glaube, da ist auch der Anspruch zu sagen, okay, dass man auch stärker noch auf diese individuellen Lebenssituationen eingehen möchte. Eine Familie auf dem Land mit 4 Personen haben natürlich ganz andere Ansprüche als ein Single in der Stadt. Und ich glaube, in Zukunft wird es immer eine Herausforderung sein, da noch stärker darauf einzugehen, halt was dann diese verschiedenen Kundenprobleme.
Ja, toll. Vielen Dank erstmal bis für den Moment jetzt. Ich habe noch so eine abschließende Frage, die würde ich gerne nochmal hier in die Runde werfen. Wer da sich so in der Lage fühlt oder Lust hat, kann gerne darauf antworten. Gerne auch alle vielleicht. Was ist jetzt die wichtigste Erkenntnis, die die Verbraucherinnen und Verbraucher und auch unsere Zuhörerinnen da draußen aus ihren Untersuchungen mitnehmen sollen?
Ja, ich starte mal. Also ja. Das, was mich am meisten aufregt und wo ich denke, dass wir am meisten, jeder von uns was machen kann, ist einfach, vertrau deinen Sinn. Also mach den Joghurt auf, wenn das MRD abgelaufen ist, riech nochmal rein, schmeckt nochmal rein und so weiter. Nicht einfach nur wegwerfen, ob es jetzt optimal oder nicht optimal gelagert ist. Also man kann tatsächlich bei allem, was man hat, auch seine Sinne nochmal einsetzen. Und das wäre so das, was ich empfehlen würde. Wir tun immer das Beste, dass es möglichst lange haltbar ist. Und das gerade das MAD ist einfach nur ein Hinweis dafür, wo mindestens haltbar ist. Und wenn man unter optimalen Bedingungen das lagert, dann ist das deutlich häufig drüber als das, was draufsteht. Und vor dem Hintergrund auf alle Fälle nochmal die eigenen Sinne einsetzen.
Ja, da würde ich mich auch anschließen. Und es gibt ja auch das Verbrauchsdatum. Das ist eben für die Lebensmittel, die doch gefährlich werden können. Da würde ich drauf achten. Aber das heißt, dass deswegen das Mindesthaltbarkeitsdatum also eigentlich mehr eine Qualitätsindikation ist, nicht eine Sicherheitssache. Von daher sollte man sich davon nicht irgendwie beunruhigen lassen, dass es jetzt über dem Mindesthaltbarkeitsdatum ist, dass dann eine Gesundheitsgefahr besteht, ist eigentlich unwahrscheinlich. Beim Verbrauchsdatum sieht das anders aus.
Um Guidos Worte aufzugreifen, mich ärgert auch eins, wie oft in der Populärpresse Falsches wiederholt wird. Zum Beispiel, dass Tomaten überhaupt nicht in dem Kühlschrank dürfen. Das ist wie beim Brot auch, bei der Tomate nicht ganz so schlimm. Mhm. Aber wenn die Tomate oben im Kühlschrank liegt, dann hat sie es da auch gut, weil da ist es am wärmsten. Und bei der Banane ist es zum Beispiel auch so. Die ist im Sommer, wenn man die draußen hat, dann hat man die Fruchtfliegen innerhalb kürzester Zeit. Und wenn der Kühlschrank nicht ganz kalt gestellt ist, ist die perfekt reife Banane, ist für jeden anders, grün oder gelb oder schon mit schwarzen Punkten, ganz oben im Kühlschrank perfekt aufgehoben. Viel besser wie draußen, wenn es 36 Grad hat. Und das wird in der Boulevardpresse oft wiederholt. Niemals die Tomate im Kühlschrank, dann kann man sie nicht mehr essen. Und niemals eine Banane pieren. Und da empfehle ich den Kunden, informiert euch im Internet auch. Wir haben einen Blog, wo solche Dinge drinstehen, wo das erklärt ist. Und da kann man auch schon viel Lebensmittelabfall durch besseres Verhalten und Hinterfragen absiedeln. Und der Kühlschrank ist nicht böse, wie das oft in diesen Artikeln dargestellt wird. Und das tut mir als jemand von der Bühnenfirma an der Seele weh.
Ja, also der Helfer im Alltag, seine Unterstützer im Alltag, und kann es auch eine Bekräftigung. Ich habe so bewusster Umgang mit Lebensmitteln, also die Entscheidung, wo ist mein Lebensmittellager, kann viel bewirken im Endeffekt gegen Lebensmittelverschwendung. Und da brauchst du wissen, ja, Verantwortung, sich das mal genauer anschauen, sich darüber informieren, und kann man eigentlich relativ viel auch tun, glaube ich.
Prima. Vielen Dank an euch vier. War eine tolle Nummer heute, dass wir das hier ganz spontan aus dem Boden gestampft haben. Aber ich glaube, hier ist jetzt viel rübergekommen, auch für euch da draußen, die uns zuhören, was die FH mit Liebherr zu tun hat, was da in der Kooperation stattfindet und was eigentlich generell zu dem Thema weniger wegwerfen, mehr genießen beitragen kann.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.